Ihr habt nach mir geschickt, Vater. König Heinrich wandte den Kopf. Komm rein, mein Junge. Prinz Otto betrat das Zelt. Auch hier im Innern herrschte eisige Kälte. Die Felle, die den Boden bedeckten, lagen direkt auf dem Eis der Havel und nur eine Kohlepfanne stand auf einem Schemel neben der Pritsche. »Wo sind Tietmar und Gero?« fragte Otto. Er hatte angenommen, dass die beiden Kommandanten, die das Reiterheer und die Fußsoldaten befehligten, bei der Lagebesprechung zugegen sein würden. »Sie kommen gleich«, sagte der König. »Wir werden heute Nacht stürmen. Das hier muss ein Ende nehmen. Wir verlieren zu viele Männer in dieser gottverfluchten Kälte.« »Aber vorgestern habt ihr gesagt, die Verteidigung sei zu stark. Was hat sich geändert?« Der König ging auf und ab. Otto schätzte die Jahre seines Vaters auf Anfang 50, ein Alter, da andere Männer Jüngeren den Krieg überließen. Doch Heinrich war noch nicht müde. Von stämmiger, breitschultriger Statur wirkte er so hart, als sei er aus Granit. Der kurze Bart war silbrig, das Haupthaar hingegen so rötlich-blond wie eh und je. Statt auf die Frage einzugehen, forderte er seinen Sohn auf: »Erinnere mich noch einmal, warum wir hier sind.« »Um diesen heidnischen Slawen hier den rechten Glauben zu bringen.« Heinrich nickte. »Ein guter Grund, aber nicht der wahre. Es gibt deren drei. Erstens, um uns die slawischen Völker tributpflichtig zu machen, denn wir müssen den Ungarn jedes Jahr Unsummen bezahlen, damit sie den vereinbarten neunjährigen Frieden halten. Zweitens, um ihre Pferde zu erbeuten, die wir für unsere neuen Panzerreiter brauchen. Und drittens, um eben diese Panzerreiter zu erproben, damit wir wissen, wo wir stehen, bevor die Ungarn wiederkommen.« Otto nickte und sagte nichts. »Was?« schnauzte der König. »Ich glaube, mir wäre lieber, ihr hättet gesagt, die Bekehrung der Heiden sei der wichtigste Grund für diesen Feldzug. Aber leider sind die noblen Gründe nur selten die wahren. Du musst die Welt so sehen, wie sie ist, Otto. Sonst wirst du ein lausiger Herrscher. Du musst dich ihr stellen, auch wenn sie dir ihr hässliches Gesicht zeigt.« »Aber muss ein Herrscher nicht das Ziel verfolgen, die Welt besser zu machen?« wandte der Prinz ein. Der König sah ihn an.
»Vielleicht, aber vorher muss er die Welt sicher machen. Du bist ein Träumer, Otto, und das gefällt mir nicht. Du willst immer von jedem das Beste glauben und verschließt die Augen davor, wie die Dinge wirklich sind. Großmut ist eine schöne Gabe. Aber wenn sie nicht mit Strenge gepaart ist, macht sie dich schwach. Und darum will ich, dass du heute Nacht den Sturm auf die Vorburg anführst.«
»Ich? Ihr denkt, ihr traut mir das wirklich zu?«
»Warum denn nicht, zum Teufel? Du bist ein Mann von 16 Jahren und hast mindestens so viel Kampferfahrung wie ich in deinem Alter. Du kannst und du weißt alles, was du brauchst. Also geh und tu es.«
Der Prinz war so stolz, so glücklich über diesen Vertrauensbeweis, dass er sich nur mit Mühe davon abhielt, seinem Vater um den Hals zu fallen. Doch er erwiderte: »Was ist mit Tankmar? Er wird enttäuscht sein.« Der König nickte.
»Aber auch dein Bruder ist hier, um etwas zu lernen. Darum wird die Enttäuschung ihm letzten Endes zum Nutzen gereichen.«
Otto hatte Zweifel, dass diese Anschauung bei seinem Bruder großen Anklang finden würde. Tankmar war schon 22 und ein erfahrenerer Soldat als Otto. Und weil der König Tankmars Mutter ins Kloster abgeschoben hatte, um Ottos Mutter heiraten zu können, fühlte Tankmar sich stets schnell zurückgesetzt. Nicht selten zu Recht, wusste Otto. Und das machte ihm zu schaffen, denn er hatte seinen Bruder gern. Doch er verbarg sein Unbehagen. »Was immer ihr wünscht, Vater.« Wenige Augenblicke später betraten Graf Tietmar von Merseburg und sein Sohn Gero, die beiden Kommandanten, das Zelt, dicht gefolgt von zwei Wachen, die einen Gefangenen in der Mitte führten. Der Hefeler war ein hagerer Mann in löchriger Lederkleidung.
»Weg hinein, unter Wall, Tunnel, ich kann dir zeigen«, sagte er.
»Woher kannst du unsere Sprache?«, fragte König Heinrich.
»Ich, Kaufmann, bringe Häute und Fliese bis Magdeburg.«
»Und warum willst du deine Freunde und Nachbarn und deinen Fürsten ans Messer liefern, hä? Warum willst du uns hineinbringen?«
»Nichts mehr essen. Fürst in Burg hat genug Essen, aber Volk in Vorburg Hunger. Gestern mein Sohn tot.
Volk soll nicht weiter sterben für Stolz von Fürst.
Schuldbewusst erkannte Otto, dass der Hefeler ihm leid tat. Er wusste, es war genau diese Art unangebrachter Gefühle, die sein Vater ihm eben vorgeworfen hatte, und er setzte alles daran, sie abzuschütteln. Der König hingegen betrachtete den Kaufmann mit Verachtung.
»Und was verlangst du für deine Judasdienste? Silber, Vieh, Sklaven? Was?«
»Nur leben und nicht verraten, Hefeler. Behalt dein Silber!«
Der König verscheuchte ihn mit einem schroffen Wink.
»Schafft ihn mir aus den Augen, ehe mir übel wird. Dietmar, lass dir diesen Tunnel zeigen und schick einen Kundschafter hinein. Wir greifen eine Stunde nach Einbruch der Dunkelheit an.«
Der Tempel des Jarowit stand am westlichen Rand der Burganlage, umgeben von einem Ring aus Eichen. Die Außenfassade war geschnitzt, mit Linien und Rankenmustern und Abbildern der Götter bemalt. Jedes Mal, wenn Dragomira sie sah, flößten ihre abweisenden Gesichter ihr Unbehagen ein. Und natürlich ein schlechtes Gewissen, denn sie hatte hier nichts zu suchen. Frauen war es verboten, den Tempel zu betreten, aber Dragomira wusste sich zu helfen. Sie schlich zum achten Baum links des Tempeleingangs und kletterte hinauf. Sie wusste, was ihr blühte, wenn man sie erwischte. Das Gesetz sagte, eine Frau, die sich Jarowit verbotenerweise näherte, solle ihm noch am selben Tag geopfert werden, es sei denn, einer der Priester spreche dagegen. Da einer der Priester ihr Bruder war, musste sie nicht um ihr Leben fürchten. Aber das Gesetz sagte auch, dass die Schuldige in dem Fall, da sie nicht geopfert wurde, so lange mit Ruten zu schlagen sei, bis das Blut einen See um ihre Füße bildete. Also war sie vorsichtig. Auf dem vierten Ast begann sie, nach außen zu rutschen und bewegte sich auf die Tempelwand zu. Im letzten Licht erahnte sie an der Wand das pausbackige Antlitz Dodolas. Dragomira packte die Wolkengöttin bei den Ohren, stellte einen Fuß in ihren geöffneten Mund und spähte mit dem linken Auge durch das rechte der Göttin. Pechfackeln in Eisenständern und Öllichter am Boden tauchten die Tempelhalle in warmes Licht. Die Männer standen oder saßen in Gruppen um das Standbild des Gottes. Priesterschüler schenkten den Kriegern von dem Trank ein, den Tugumir bereitet hatte. Dragomira wusste nicht genau, was alles in den Met gemischt wurde, um dessen berauschende Wirkung zu verstärken und so die Pforte zur Welt der Götter zu öffnen. Bolilut und sein Freund Bogdan schienen schon betrunken zu sein. Auch ihr Vater, Fürst Watzlawick, und die Priester tranken so schnell sie konnten, denn es war Frevel, bei der Zeremonie länger als notwendig nüchtern zu bleiben. Sogar Boliluts achtjähriger Sohn Dragomir hielt einen Tonbecher in den kleinen Händen. Der rückwärtige Teil des Tempels war gewöhnlich mit Wandschirmen abgetrennt, denn dort wohnten die Priester und verwahrten die magischen Feldzeichen und die Truhen mit den Schätzen des Burgherrn. Vor allem stand dort jedoch die größte Kostbarkeit des Tempels, Jarowits goldener Schild. Jetzt waren die Wandschirme beiseite geschoben und der Schild stand dort auf seinem eisernen Gestell. Das fein ziselierte Gold funkelte satt im Fackelschein. Die Männer im Tempel bildeten eine Gasse. Zwei Priester führten Anno in die Mitte und hielten vor dem Standbild des Gottes an. Shedrak, die beiden anderen älteren Priester und Tugumir traten vor, bildeten einen Kreis um das Opfer, legten einander die Hände auf die Schultern und begannen sich zu wiegen und leise zu singen. Der Fürst und die Krieger lauschten ehrfurchtsvoll den gesungenen Gebeten, mit denen die Priester Jarowit anflehten, ihr Opfer gnädig anzunehmen. Als der getragene Gesang endete, war es mit einem Mal sehr still im Tempel. Shedrak trat zu Anno und legte ihm beide Hände auf den Kopf. Der Blinde sank bereitwillig auf die Knie. Die beiden anderen Priester führten seine Handgelenke auf den Rücken und banden sie mit einem Riemen. Tugumir holte aus dem rückwärtigen Teil des Tempels ein Messer mit einem kostbaren Bernsteingriff und brachte es Shedrak. Der gab ihm das Messer zurück und bedeutete ihm, das Opfer zu vollziehen. Dragomira biss sich hart auf die Zunge, um einen Laut des Schreckens zu unterdrücken. Tugumir sah auf das Messer in seinen Händen. Lange, so kam es ihr vor. Dann hob er den Blick und schaute Shedrak an. Der uralte Priester nickte ihm ernst zu.
»Ich weiß, aber es muss sein.
Deswegen haben die Götter ihn ausgewählt, damit du es tun und dein Volk vor dem Untergang bewahren kannst. Der Einzige, für den es wirklich ein Opfer bedeutet.
Tugumir zögerte immer noch.
Wird's bald? Nun schlachte den blinden Kapaun endlich, du Jammerlappen,
lallte Bolilut. Tugumir hielt Schedrak das Messer kopfschüttelnd hin und öffnete die Lippen, um irgendetwas zu sagen. Der Priester kam ihm zuvor.
Es ist deine letzte Prüfung, Tugumir. Ich weiß, sie ist die schwerste. Aber wenn du jetzt dein Schweigen brichst, war alles umsonst, was du auf dich genommen und was du gelernt hast.
Er hat recht, Tugumir, sagte Anno. Wirf nicht alles weg, was du sein wolltest, nur damit dieses Stück Dörrfleisch mir die Kehle durchschneidet. Mir ist es lieber, wenn du es tust, ehrlich. Und wenn du mir Respekt erweisen willst, dann lass mich nicht länger warten. Tugumir erwachte aus seiner Starre. Dragomira sah Tränen über seine Wangen laufen, als er hinter Anno trat, ihm die linke auf die Stirn legte und den Hinterkopf gegen seinen Oberschenkel drückte. Dann setzte er ihm die scharfe Klinge an den Hals und schnitt ihm die Kehle durch. Ein Blutstrahl schoss aus der Wunde und Annos Leib erschauderte, aber Tugumir hielt ihn weiter fest. Er hatte das kostbare Messer fallen lassen und dem Sterbenden die rechte auf die Schulter gelegt. Und so verharrte er, bis Annos Körper erschlaffte und der Blutstrom ein Rinnsal wurde. Dragomira konnte nicht länger hinschauen und wandte den Kopf. Die ganze Vorburg brannte lichterloh.